die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Mal ganz ehrlich, wer kennt das? Wer hat es schon mal gesehen? Wer findet es gut? Okay, gut. Dann brechen wir hier ab. Also, für die, die es nicht kennen, RTL macht seit einigen Jahren immer wieder eine Sendung aus dem australischen Dschungel, das sogenannte Dschungelcamp. Und wer nicht weiß, worum es darin geht, da sind so eine Handvoll, Promis, Stars, Sternchen, wie man das immer nennen will. Man hat immer das Gefühl, da sind Leute drin, die Geld brauchen und die sich hoffen, ja, wenn sie da gewinnen, dass sie da wieder mal ein bisschen Geld bekommen oder sich so für ihre Karriere mal wieder so einen kleinen Anschub erhoffen, wenn sie da reingehen. Ja, ich bin mal die Liste durchgegangen, ich kannte sage und schreibe zwei Personen, aber vielleicht bin ich jetzt auch schon ein bisschen älter, keine Ahnung. Ich kannte da diesmal wirklich überhaupt keinen. Und da gibt es immer so Aufgaben, die die Kandidaten bei dieser Sendung erledigen müssen. Ja? Da geht es manchmal darum, ganz eklige Dinge essen zu müssen. Oder man muss andere Dschungelprüfungen bestehen. Also es ist ganz verschieden, die haben Aufgaben. Ja? Und sie haben immer die Möglichkeit, wenn ihnen eine von diesen Aufgaben zu eklig wird oder wenn sie da keinen Bock mehr drauf haben, ja, dann können sie einfach diesen Spruch rufen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Zack, dann ist die Dschungelprüfung beendet. Es gibt dann nichts zu essen, also man darf dann mit einem leeren Magen einschlafen, ja, aber man ist aus dieser ekelhaften Situation befreit, in der man sich befunden hat. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich finde es wahrscheinlich sogar so ein bisschen erschreckend, wenn ich mir das anschaue, wie weit Menschen für etwas Geld gehen, um sich da so lächerlich zu machen. Aber das ist so meine persönliche Meinung. Aber ich habe es auch schon mal geschaut und man kann sich da durchaus auch mal amüsieren, wenn man sich's anguckt. Heute ist der letzte Sonntag nach Epiphania, so steht's in den Losungsbüchern drin. Manche haben heute noch drinstehen, Maria Lichtmess ist die volkstümliche Bezeichnung, Darstellung des Herrn heißt dieser 2. Februar eigentlich. Soll uns daran erinnern, dass Christus, der Geber des Gesetzes, sich dem Gesetz unterstellt hat, dass er im Tempel von den Eltern dargebracht wurde, vor Gott gebracht wurde. Und diese beiden Tage, letzter nach Epiphanias, Darstellung des Herrn, die beenden eigentlich den Weihnachtskreis. Also Weihnachten ist heute mit diesem 2. Februar jetzt ganz endgültig vorbei, jedenfalls in dem, was in der Kirche gefeiert wird. Ich finde, auch die Geschichte Gottes mit seinen Menschen, die Geschichte von Jesus Christus, die erinnert so ein bisschen an die Geschichte eines Stars, der die Herrlichkeit, der die Ehre, die ihm von Geburt an zustehen wird, verlassen hat. Aber nicht, weil er sich irgendwas für seine Karriere erhofft hat, sondern, wie die Josephine das gesagt hat, weil sein Wesen Liebe ist, hat er diese Herrlichkeit verlassen und ist hier runter auf die Erde gekommen. Liebe zu seinen Geschöpfen, Liebe zu seinen Menschen und vor allem diese unendlich große Sehnsucht danach, mit diesen Menschen in einer Gemeinschaft, in einer Beziehung zu leben, die Beziehung wiederherzustellen, die die ersten Menschen zerstört haben, weil sie sich selbst in den Mittelpunkt stellen wollten. Je mehr ich darüber nachdenke, ich finde, das Wort Star passt da eigentlich nicht, weil das geht nicht weit genug. Die Heilige Schrift, die nennt ihn beispielsweise den einzig geborenen Sohn des Vaters, das ewige Wort Gottes, oder die sagt schlichtweg Herr, und jeder Jude weiß, wenn das Wort Herr gesagt wird, da ist der Gottesname mit gemeint, der nicht ausgesprochen werden darf. Und das ganz Wunderbare, das ist ganz vielen, die so an Weihnachten in den Gottesdienst kommen, weil das eine religiöse Pflicht ist, denen ist das gar nicht bewusst. Diese Geschichte dieses Gottessohnes, die beginnt nicht erst an Weihnachten, die beginnt nicht erst in der heiligen Nacht, denn er war schon immer da, er war schon im Anfang da, der war schon vor der Schöpfung anwesend, der saß im Schoß des Vaters. Die hatten eine ganz enge Beziehung schon miteinander. Aber in der heiligen Nacht, da kommt er hier runter. Gottes Wort, Gott selber, der wird zum Menschen aus Fleisch und Blut. Das Kind Gottes kommt im armen Stall zur Welt. Gott, der erniedrigt sich für uns. Aus Liebe erniedrigt er sich für uns. Auch wenn das bloße Auge all die Ehre, die Macht und Herrlichkeit gar nicht erkennen kann. Ich denke unausweichlich an Jesus Christus im Garten Gethsemane. Denn ich finde, das ist so eine Szene. Der hat Angst. Der weiß, was auf ihn zukommt. Der betet. Vielleicht hat er da auch mal kurz nachgedacht zu sagen, ja Vater, ich bin dein Sohn, hol mich hier raus. Aber dann sagt er, nein, dein Wille, Gott, soll geschehen. Er ergibt sich ganz in den Willen seines Vaters hinein. Er bleibt drin in dem, was er vorhat. Er gibt nicht auf. Und wie es weitergeht, das wissen wir auch zu gut. Irgendwie ist dieser Sonntag auch so eine Art Kupplung zwischen Weihnachten und dem Osterkreis, der mit der Passionszeit beginnt. Die Soldaten, die ihn abführen, der Prozess vor Pilatus, dem feigen Richter, dann das Kreuz, sein Leiden, sein Sterben. Er ruft nicht, ich bin dein Sohn, hol mich hier raus. In deine Hände lege ich meinen Geist, so betet er am Kreuz. Aber es wird Ostern. Christus ist auferstanden, auferweckt in ein neues Leben hinein, in ein niemals vergehendes Leben. Und dieses niemals vergehende Leben, das steht offen, das steht uns offen, das steht allen offen, die ihm vertrauen. Mit Ostern endet die Erniedrigung, mit Ostern beginnt die Erhöhung. Und so glauben, so bekennen wir als Auferstandener, da ist dieser Jesus Christus an Weihnachten geboren, am Karfreitag am Kreuz gestorben, am Ostersonntag auferstanden. Seit Ostern ist er hier anwesend, ist er überall bei seinen Nachfolgern anwesend, bei allen, die ihm das Leben übergeben. Und das ist für mich das Wunderbare, der ist auch in Situationen anwesend, wo vielleicht auch wir ganz gern mal rufen würden, hol mich hier raus. Von einer solchen Begegnung mit dem auferstandenen und erhöhten Jesus Christus berichtet der für den heutigen letzten Sonntag nach Epiphanias vorgeschlagene Predigttext. Den möchte ich euch gern vorlesen. Der steht im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Da hat Johannes eine ganz direkte Begegnung mit dem Auferstandenen, mit dem Erhöhten, mit dem herrschenden Christus, obwohl er sich gerade alles andere als in einer angenehmen Situation befindet. Aber hört selbst, das hat er uns sehr genau überliefert. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und Smyrna, nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß, weiß wie Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Es ist ganz ähnlich wie im Evangelium, das uns Corinna vorgelesen hat. Da wird eine Gestalt beschrieben, langes Gewand, das Haar weiß wie Wolle, die Augen so wie Feuerflammen. Und er gibt etwas mit. Da wird einer beschrieben, der mächtig ist, der mächtiger ist als alles andere. Johannes, der sieht da, also der ist in Patmos, gerade unter einer Christenverfolgung, also um des Zeugnisses des Wortes Gottes willen, der hat zum Wort gestanden und ist vom römischen Staat dann auf diese Gefangeneninsel Patmos gebracht worden. Johannes sieht da was in seiner Gefangenschaft, das ist nicht von dieser Welt. Er befindet sich jetzt mit seiner Vision in einer anderen Wirklichkeit oder vielleicht befindet er sich in der wahren Wirklichkeit. Und er teilt den Christen mit, was geschehen ist und was geschehen wird. Das ist wirklich wunderbar. Eine neue Welt, die so ganz anders ist als unsere. Da ist der Auferstandene, da ist der lebendige Christus, der herrscht. Und jedes Knie muss sich vor ihm beugen. Johannes tut das direkt, fällt auf seine Knie hernieder, fällt nieder vor diesem herrlichen Herrscher. Oder die Jünger, die Jesus mitgenommen hat, sind niedergefallen, als sie diese Herrlichkeit erkannt haben. Diese Gestalt, dieser Herr, dieser auferstandene Christus, der herrscht über Leben und Tod. Oh, das alles flößt keine Angst ein. Ganz im Gegenteil, er sagt direkt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Altira auf Hebräisch. Hab keine Angst in dieser Welt. Hab keine Angst in der Bedrängnis und in deinem Leiden. Hab keine Angst, wenn du jetzt leidest, um des Zeugnisses willen für das Wort. Auf einmal in einer anderen Welt. Ich habe manchmal das Gefühl, Menschen erleben das so ähnlich, wenn ihnen plötzlich ein Schicksalsschlag widerfährt. Wer die Diagnose Krebs erhält, der erlebt es. Mit einem Schlag ist es eine andere Welt. Die Selbstverständlichkeit, mit der man bisher so gesund in den Tag gelebt hat, die ist dahin. So eine Diagnose stellt nicht nur die Gesundheit, sondern für viele auch das Weltbild in Frage. Und vielleicht fragt sich da der eine oder die andere, in was für einer Wirklichkeit lebe ich? Im Krankenhaus begegnen sich ein Mann und eine Frau. Bei der Frau war ein Hirntumor festgestellt worden und der Mann hatte die Diagnose Krebs. Er sagt zu ihr, alle Menschen leben auf sehr dünnem Eis, in das sie jeden Moment einbrechen können. Du und ich, wir wissen das. Die anderen wissen es nicht. Johannes schreibt, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Diese Vision des Johannes, die bricht mitten in sein Leben hinein. Da entsteht eine andere, eine wirkliche, eine wahre Welt vor seinen Augen. Er sieht es, wie in Wirklichkeit ist, in der Mitte Jesus Christus, in der Gestalt, die anders ist als das, was Menschen sonst kennen. Was er beschreibt, wie er uns das mit Worten überliefert, das wirkt hell und strahlend. Das ist nicht dazu gedacht, Angst zu machen. Das sind diese Farben weiß für Reinheit und Unschuld, Gold für Kostbarkeit, für Ehre, für das Königliche. Die Könige in der Antike, die haben sich mit Gold bekleidet. Das Angesicht leuchtet wie die Sonne. Alles sehr positiv. Kein Dämon der Finsternis wird so erscheinen. Das, was in diese Weltreise leuchtet, das ist das wahre, das wirkliche Gute. Und dann sagt Johannes, ein zweischneidiges Schwert kommt aus seinem Mund. Das ist wie ein Ausweis seiner Macht. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich sie dann natürlich ausgedruckt, hatte sie in meiner Tasche drin. Und als ich sie aus der Tasche rausgezogen habe, um sie in den Ordner reinzuheften, habe ich mich richtig an dem Papier geschnitten. Also es ging zack, ich habe einmal gemerkt, ich blute und dann dachte ich ja, irgendwie passt es ja auch. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist vielleicht schon ein kleines Schwert, wo man sich dran schneiden kann. Und viel mehr ist da dieses scharfe, zweischneidige Schwert, was aus dem Mund des Auferstandenen kommt. Und das heißt, er könnte, wenn er wollte. Er könnte dich mit diesem Schwert töten. Er könnte dich verdammen. Aber das ist das Evangelium. Er will das nicht. Dafür steht, fürchte dich nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, in der Welt, im Freundeskreis, da wird man als Christ für den Anhänger irgendeiner Fantasy-Lehre gehalten. Und dann wirft man uns vor, unser Glaube, der hätte ja nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun. Da sprechen wir von der Auferstehung der Toten, aber was wir sehen, sind die leblosen Körper, die in den Sarg gelegt werden. Als Christen glauben wir daran, Jesus ist nachher im heiligen Abendmahl anwesend. Und trotzdem schmecken wir das Brot und den Traubensaft oder auch den Wein. Ist das alles Fantasie, was wir hier treiben? Die Gestalt mit dem zweischneidigen Schwert, braucht es noch mehr Beweise, dass Christen in einer ganz anderen Welt leben, die mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun hat. Vielleicht kann man das so sehen, wenn man nicht erweckt ist, wenn man den Heiligen Geist nicht erlebt hat. Aber man kann die Frage auch so stellen, in was für einer Wirklichkeit leben wir denn? Dann sieht die Sache schon anders aus. Ich behaupte jetzt, nur die Christen, nur die, denen der Heilige Geist die Augen aufgemacht hat, die sind überhaupt in der Lage, die wahre und die ganze Wirklichkeit zu erkennen. Die erkennen, dass es neben der sichtbaren Welt auch eine unsichtbare Welt gibt. Die erkennen nicht nur einen Teil der Wirklichkeit, sondern die erkennen die ganze Wirklichkeit. Die erkennen, da ist ein unsichtbarer Kampf in dieser unsichtbaren Welt. Ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Der Rest der Menschen, die das noch nicht erlebt haben, die haben die Augen noch zu. Und manchmal finde ich es gerade so traurig, die sind anscheinend ganz zufrieden damit, die Augen zuzuhaben. Die meisten sind zufrieden, nur diese oberflächliche Wahrnehmung zu haben und gar nicht ganz in die Tiefe hineinschauen zu können. Aber es gibt mehr. Es gibt more. Toll, dass der Gottesdienst von euch so heißt, weil es gibt mehr. Und wir laden dazu ein, mehr zu erkennen. Da ist mehr da, als das bloße Auge sehen kann. So könnte es sein, diese Welt, die vor unseren Augen ist, das ist nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist uns in der Heiligen Schrift bezeugt. Das, was wir sehen, das ist nicht die letztgültige Wahrheit. Die ganze wirkliche Wahrheit kennen nur die, denen die Augen geöffnet wurden. Wir Christen, wir haben das Buch, das uns die Wahrheit für diese Welt bezeugt. Wir sind mit hineingenommen in das Leiden, Sterben und Auferstehen des einen, der auf Ehre und Herrlichkeit verzichtet hat. Der eine, der in der Situation des Leidens und der Erniedrigung nicht gerufen hat, ich bin dein Sohn, hol mich hier raus. Der eine, der den Weg des Gehorsams gegangen ist, der sich ganz dem Willen des Vaters unterstellt hat, ganz bis zum Schluss, durch das Dunkel des Todes hindurch, hin zum Licht der Auferstehung. Ich glaube, was der Predigtext aus der Offenbarung uns vorgibt, das ist so eine Art Schlüssel, ein Schlüssel zum neuen Verständnis dieser Welt und ein Schlüssel zum neuen Verständnis unseres Lebens. Und dieser Schlüssel, der heißt zusammengefasst, der Tod ist tot. Es ist ein neues Leben angebrochen. Weil Christus, der hat allein die Schlüssel zu diesem neuen Leben. Aber er hat auch die Schlüssel zur Hölle und zur ewigen Gottesferne, zur Verlorenheit. In Jesus Christus hat es seinen Anfang genommen. Und jeden, der ihm vertraut, dem öffnet er mit diesem Schlüssel das Verständnis für diese Welt. Und zwar für die ganze Wirklichkeit. Und da herrschen keine Fantasiegestalten, da herrschen keine Elfen und keine Feen, sondern da herrscht Jesus Christus allein, immer und vollkommen, um an dem vorbestimmten Tag seine Herrschaft auch über unsere sichtbare, dem Tod verfallene Welt anzutreten. Und wenn er kommt, dann muss er Gericht halten. Gericht, das ist ein Aspekt unseres Glaubens, wo ich das Gefühl habe, den klammert man gerne so ein bisschen aus, der ist nicht populär. Aber er muss Gericht halten, weil er zurechtbringen muss, was falsch gelaufen ist, was die Menschen verbockt haben. Der muss Gericht halten. Niemand kommt an Jesus Christus vorbei. Entweder du hast ihn als Freund und Herrn deines Lebens, oder er wird als Richter das Urteil über dich und sein Leben sprechen. Bis heute erleben Menschen, dass Christus bereits in diese Welt und in ihr Leben gekommen ist. Ihr Zeugnis, das begleitet uns. Und das begleitet uns gerade jetzt an diesem Sonntag von Weihnachten her. Seine Geschichte auf der Erde ist uns überliefert, auch das Ende. Sein Tod hat Menschen erschreckt, seine Auferstehung hat sie überrascht und befreit. Und so geht's vielen bis heute, die diesem Auferstandenen begegnen. Aber diese wunderbare Geschichte, die hat noch kein Ende, die geht weiter. Überall da, wo Menschen im Namen von Jesus zusammenkommen, wo sie offen sind, sich von seinem Geist erfüllen und leiten zu lassen, da geht diese Geschichte weiter. Da kann man Ähnliches erleben wie Johannes hier in seinem Exil auf Patmos. Unsere Realität, die wird damit nicht verdrängt. Krankheit bleibt. Der Tod, der erschreckt uns. Aber dahinter, in der ganzen Wirklichkeit, da leuchtet diese helle Gestalt, von der Johannes uns berichtet. Hell und glänzend, weiß wie die Sonne, kostbar wie Gold. Und aus seinem Mund, da kommen ins Deutsche übersetzt 3 Worte. Und diese Worte, die darfst du heute ganz persönlich nehmen. Die darfst du ganz persönlich mitnehmen in die neue Woche, die heute begonnen hat. Und diese 3 Worte, sie lauten: Fürchte dich nicht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, der uns seine Herrlichkeit immer wieder zeigen will. Amen.